Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 85. Ausgabe der Theaterplattform, die beste Droge der Stadt. Am Mikrofon in den kommenden 60 Minuten ist für Free FM Rainer Markus Walter. Am Theater gibt es viele Bezeichnungen, Abkürzungen, eine eher wenig bekannte ist GMD. Das steht für Generalmusikdirektor, den das Publikum meistens nur von hinten sieht und dann auch noch abgeschnitten. Denn der Orchestergraben ist nun mal tatsächlich ein Graben und liegt eben auch tiefer. Der GMD ist der künstlerische Leiter des Orchesters. Er erarbeitet die Produktion des Musiktheaters mit den Sängerinnen und Musikerinnen und dirigiert die Vorstellung. Seit Beginn der Spielzeit 21/22 steht am Pult des Theaters Ulm ein neuer Mann. Sein Name ist Bender, Felix Bender. Wir freuen uns, dass er heute den Weg ins Studio gefunden hat und ich bin gespannt auf seine Geschichten und seine Eindrücke sowohl von Ulm als auch von seiner neuen Aufgabe. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen, Felix Bender. Grüß dich.
Ja, hallo. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein.
Ja, gleichfalls. Viele Menschen, ich fange mal damit an, ist mir so durch den Kopf gegangen. Viele Menschen beginnen bereits mit dem ersten Kaffee in der Hand am frühen Morgen über ihre Arbeit des Tages nachzudenken. Ich stelle mir gerade eine Frage, dirigiert ein Musikdirektor vielleicht auch morgens schon mal seine Brötchen?
Gute Idee, vielleicht sollte ich das mal machen, dann brennen sie nicht so oft an. Aber tatsächlich nimmt die Arbeit einen natürlich schon mit. Es sind sehr viele Aufgaben, die jetzt auch gerade in dieser neuen Position auf mich zugetreten sind. Aber mir macht es großen Spaß und ich genieße jede Minute, die ich im Theater verbringen kann.
Ja, das klingt doch, es ist die Euphorie des Anfangs. Nein, Scherz. Nein, Blödsinn. Aber wie darf man sich denn so den Arbeitstag eines GMD vorstellen? Oder gibt es diesen klassischen Arbeitstag bei dir eigentlich gar nicht? Wochenenddienst und Spätschicht sind ja wohl ohnehin bei dir nicht selten, nehme ich an, ne?
Genau so ist es. Wir haben natürlich als ganz feste Termine immer die Vorstellungen im Theater oder die Symphoniekonzerte, die ich dann fast immer auch dirigieren werde. Und die sind sehr oft natürlich am Wochenende und sowieso eigentlich fast immer abends, es sei denn, es sind besondere Konzerte, die an besonderen Orten stattfinden, dann können die auch mal vormittags sein. Mhm. Aber so ganz pauschal muss ich sagen, den ganz normalen Arbeitstag gibt es ja so gar nicht, weil ich jedes Mal wieder neue Aufgaben habe, von Woche zu Woche, von Tag zu Tag unterschiedlich. Und das hängt natürlich auch von der, sagen wir mal, von der zeitlichen Position im Jahr ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Opernpremiere vorbereite, eine Produktion, wie jetzt zum Beispiel gerade die Hochzeit des Figaro, dann bin ich einfach jeden Tag 8 Stunden auf der szenischen Probe von 10 bis 2 und nochmal von 18 bis 22 Uhr. Und die Zeit dazwischen, na gut, das ist dann so ein bisschen die Pause in Anführungszeichen, aber da sind so viele Sachen zu besprechen, zu organisieren. Ich bin ja nicht nur ein Dirigent in meiner Funktion dort am Haus, sondern ich werde auch für ganz viele andere Sachen gebraucht, ganz viel zu organisieren und zu planen.
Da reden wir nachher auf jeden Fall noch drüber, das ist spannend. Gut, so viel vorerst mal zu deinen Arbeitszeiten, zu den Arbeitszeiten eines Generalmusikdirektors. Bevor wir jetzt hoffentlich gleich erfahren, wie der junge Felix auf die glorreiche Idee gekommen ist, sein Leben der Musik zu widmen, ob Musik denn auch sein Lieblingsfach war und wie es sich so lebt, wenn man auf der Künstlerliste Maestros von morgen aufgenommen wird. Nun kommt man nicht als GMD auf die Welt und diese Stelle war, könnte ich mir vorstellen, glaube ich, und nicht auf deinem Lieblingsportfolio des kleinen Felix, als er das erste Mal nach seinem Berufswunsch gefragt worden ist, oder vielleicht doch?
Also ich muss dir sagen, ehrlich gesprochen, ich wollte immer Dirigent werden.
Ehrlich?
Ja, von Anfang an eigentlich.
Du fandst es toll. Du musst ja irgendwo mal gesehen haben, dass es einen Dirigenten gibt.
Ja, ich war einfach schon wirklich ziemlich früh mit klassischer Musik in Berührung gekommen, eigentlich als kleines Kind schon. Ich war auch oft und gerne in der Oper.
Okay.
Also ich habe das immer sehr genossen, da mich in diese Musikwelten hineintauchen lassen zu können. Es war einfach immer sehr, sehr schön und ich habe das sehr genossen. Ich habe dann auch früh Instrumentalunterricht bekommen und habe im Chor gesungen. Und ja, das kam dann alles so ein bisschen zusammen und ich habe sehr, sehr gerne gesungen. Ich bin dann nach Leipzig gegangen zum berühmten Thomaner Chor, war dort mehrere Jahre Mitglied. Und okay, das ist natürlich etwas, was einen sehr prägt.
Ja. Von was für einem Alter reden wir da jetzt? Also jetzt fangen wir mal hinten an. Du sagst, du warst öfters in der Oper, spannend, als kleiner Junge. Wer hat dich da hingeschleift?
Ja, ich glaube, schleifen musste mich da niemand. Ich bin da sehr gerne mitgekommen, weil das für mich auch irgendwie wie eine neue Welt war. Ja, okay. Eigentlich im Grunde ist ja die Oper auch, wenn man sich drauf einlässt und so, auch gerade für Kinderstücke ist das ja, glaube ich, sehr zutreffend. Das sind alles eigentlich Geschichten oder Märchen. Und da kann man sich dann hineinversetzen und mal für ja 1,5 bis 5 Stunden abtauchen.
Ja. Teilweise aber auch ganz schön brutale Märchen. Ne?
Gibt's auch, ja. Aber ich muss sagen, ich war mit 5 Jahren das erste Mal in der Oper. Und das war die Zauberflöte. Und damit Zauberflöte. Kann man ja nicht viel falsch machen.
Nö, das ist richtig, ja. Das ist ja großes Kino und da passiert ja auch richtig viel. Und das ist ja eigentlich auch, ja, das ist eigentlich ein Märchen.
Ist es schon,
ja,
ne?
Schon, ne? Ja, und das heißt, deine Eltern haben dich da so ein bisschen auch rangeführt. Du sagst, du warst dann nachher im Chor. Üblicherweise hören Teens doch eher Pop. War das bei dir so gar nicht auf dem Plan?
Naja, also der Thomaner Chor, jetzt, wenn wir dabei bleiben, das ist ja ein Internat. Ne? Da ist man also mit quasi 100 Jungs, ist man da Tag für Tag zusammen. Natürlich wird da nicht nur Klassik gehört. Ich habe da auch andere Einflüsse schon mitbekommen. Aber ich muss trotzdem sagen, ich höre auch jetzt manchmal noch andere Sachen als Klassik, aber meine Welt ist schon die klassische Musik und war es damals auch schon. Allein schon, weil mir relativ früh klar wurde, dass ich entweder Sänger oder Dirigent werden wollte. Und das zu schaffen, ist schon relativ hart, ehrlich gesagt. Also dieser Weg ist ein steiniger. Und da muss man ziemlich viele Hürden überwinden. Und wenn man da nicht relativ früh diszipliniert an die Sache rangeht, dann wird's echt schwierig. Und deswegen hatte ich so dieses Ziel vor Augen und hatte auch Spaß daran.
Das war in dem Fall ganz klar, war Musik auch dein Lieblingsfach, nehme ich an?
Auf jeden Fall.
Absolut. Du warst aber auf einem musikalisch orientierten Internat. Habe ich das jetzt so richtig rausgehört?
Genau,
okay.
Ja.
Also musstest du den ganzen anderen Kram schon auch trotzdem geben?
Es gab ein ganz normales Gymnasium, aber wir haben eben jeden Tag gesungen, jeden Tag Stimmbildung oder Klavierunterricht oder Geigenunterricht gehabt und wir haben 3 Konzerte pro Woche gesungen. Also es ist schon relativ
viel.
Ja,
viel,
ein hartes Pensum. Richtig, ja. Aber wenn du dann überlegst, also im Thomaner Chor, das ist ja nun der Chor, wo Johann Sebastian Bach auch dirigiert hat, von 1723 bis 1750. Und wenn du da einfach in diesem Chor mit drin stehst und dann in der Thomaskirche in Leipzig diese wunderbare Musik singst, das ist schon irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Und das ist eine der besten Zeiten meines Lebens gewesen.
Okay. Ganz kurz nur Gegenfrage. Also Musik war dein Lieblingsfach. Was war das Schlimmste? Was hast du überhaupt nicht gemacht?
Du, das kam immer ein bisschen drauf an. Also, nee. Ich war zwar nicht besonders fleißig. Ich habe mich da eher auf die Musik konzentriert, gebe ich zu. Aber es kam immer natürlich auch drauf an, welche Lehrer man hatte. Ne? Mhm. Also ich war ja auch an verschiedenen Schulen. Ich weiß noch, dass ich Physik nicht so gern gemacht habe, aber dafür Chemie sehr gern gemacht habe. Eigentlich ganz seltsam, ne?
Passt schon.
Hab dann auch Physik abgewählt und Bio auch abgewählt. Man musste nur eins von den dreien machen. Da habe ich natürlich Chemie genommen.
Okay. Spielst du ein Instrument?
Ja, auf jeden Fall.
Hat es mit zur Ausbildung gehört, oder?
Naja, ich habe mit Geige angefangen, schon relativ früh. Ich glaube mit 6 oder 7. Also das ist jetzt nicht super früh, aber das ist schon, also nicht spät. Und Klavier kam dann ein bisschen später mit dazu. Und als dann klar wurde, entweder Sänger oder Dirigent und es dann immer mehr so Richtung Dirigent tendierte, da war mir auch relativ schnell klar geworden, dass das Klavierspielen schon die Eintrittskarte in diesen Beruf sein würde. Und das heißt, ich musste ja auch für meine Aufnahmeprüfung an den deutschen Hochschulen für das Hauptfach Orchester dirigieren ein richtig großes, schweres Klavierprogramm spielen können. Und das ist eben, wenn man dann so zwischen 18 und 20 dann sich da vorstellt, dann muss man da sozusagen schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet haben.
Ja, geht nicht so einfach.
Ja.
Wann ist dir denn richtig klar geworden, dass wohl die Musik deine Berufung ist und dass es damit dass es somit auch dein Beruf werden könnte, beziehungsweise wird. Wann ist da so die Entscheidung gefallen?
Tja, ich kann dir jetzt kein genaues Datum sagen, aber es ist schon so, dass mich das immer fasziniert hat. Und wie gesagt, dieses Medium Oper, das ist schon irgendwie was ganz Besonderes und das nimmt natürlich auch jetzt den größten Raum in meinem Leben ein einfach. Das hat mich so fasziniert jedes Mal. Und ich habe dann auch mir immer die Klavierauszüge ausgeliehen aus der Bibliothek und habe mir dann die Videos angeguckt und so. Ich bin also zum Beispiel ganz früh zu Richard Wagner gekommen, was man auch nicht automatisch vermuten würde. Aber ich glaube, ich habe mit 10 oder 11 oder so den Ring dann schon zum ersten Mal durchgehört und ich fand das sowas von toll und sowas von faszinierend.
Ich merke, warum du BGMD bist. Ich merke, es ist schon jetzt bei mir angekommen und ich glaube, bei unseren Hörern draußen auch. dann war ja klar, okay, wenn man diesen Weg gehen will, ein Studium ist dafür nötig. Was hast du studiert dann letztendlich?
Das nennt sich Orchesterdirigieren, das ist wirklich ein Hauptfach, okay. Dauert 5 Jahre. Und da kann man dann sogar, wenn man will, jetzt dann noch seinen Master drauf machen. Dann ist man bei 7 Jahren. Aber ich sag dir mal, als Dirigent ist man eigentlich nie fertig. Es gibt so ein bisschen das Bonmot, dass man sagt, als Dirigent ist man erst fertig, wenn man dann so 80 ist ungefähr.
Okay.
Bis dahin lernt man immer weiter. Aber ich habe das regulär studiert in Weimar an der Hochschule für Musik Franz Liszt, Fach Orchester dirigieren. Und da ist natürlich dann ganz viel noch mit drin. Da dirigierst du eben auch Chor, du hast ganz viel Musiktheorie und Instrumentalunterricht, ganz viele musikwissenschaftliche Vorlesungen, aber auch sowas wie Sprecherziehung, Italienisch, Gesang. Also das ist ein sehr umfangreiches, vielfältiges Studium. Und alle diese Sachen, die ich dort im Studium habe lernen dürfen, kann ich jetzt auf die eine oder andere Weise in meinen Beruf jetzt hier einbringen.
Okay. Du hast gesagt, genau, Weimar, in Weimar hast du studiert. War das so eine bewusste Entscheidung? Wolltest du erstmal in Ostdeutschland bleiben? Du bist ja, ich hatte es vorher, glaube ich, schon erwähnt, du bist in Erfurt, glaube ich.
In Halle.
In Halle. Okay,
ja,
oh,
genau.
Da gibt es ein verdammt gutes freies Radio.
Ja,
ja,
und es gibt einen verdammt guten Komponisten, der von dort kommt, Georg Friedrich Händel.
Okay, ja, wie es wieder alles zusammenpasst. Ne?
Genau.
Ja, war das so eine bewusste Entscheidung? Wolltest du in Ostdeutschland bleiben oder hat sich das einfach so ergeben?
Ach, weißt du, also die Orchester dirigieren Aufnahmeprüfungen sind ziemlich hart und ich hatte mich in Berlin und in Weimar und in Dresden beworben damals und das war einfach so, ja, ich wusste natürlich, dass die Ausbildungen dort wirklich gut sind auch und Weimar zählt ja auch, muss man sagen, jetzt glaube ich zu den absoluten Spitzenreitern für Orchester dirigieren in Deutschland, okay. Vielleicht sogar Europa. Und insofern war das eine sehr gute Entscheidung von mir, dorthin zu gehen.
Okay. Du hast dann auch in Weimar deine erste Anstellung gefunden, habe ich in deiner Vita gelesen, als zweiter Kapellmeister. Was ist denn eigentlich der Kapellmeister und welchen Unterschied gibt es denn zum ersten, also vom ersten zum zweiten?
Ja, also der Kapellmeister ist ja schon auch ein Dirigent am Haus, der die Opernaufführung leitet. Aber wie fast alles im Theater hat das ja so eine gewisse Hierarchie.
Mhm.
Und der Generalmusikdirektor, also die Position, die ich jetzt habe, ist sozusagen, naja, die höchste Stufe, was man so musikalisch als Dirigent an einem Theater sein kann. Und dann gibt's eben die mitarbeitenden und selber kreativen Kapellmeister drunter, die etwas weniger vielleicht Premieren machen, aber ganz viel im Hintergrund arbeiten und auch, also ich musste zum Beispiel als zweiter Kapellmeister auch noch Klavier spielen. Das heißt also mit den Sängern ihre Partien mit einstudieren oder auch mal im Orchester aushelfen, wenn da ein Klavier gebraucht wurde.
Okay.
Dann war ich in Chemnitz erster Kapellmeister, das war dann schon kein Klavier mehr und es waren einfach größere Aufgaben, mehr Einstudierungen, größere Stücke, mehr Entscheidungsgewalt sozusagen und jetzt bin ich oben angekommen.
Ja, okay. Kleiner Zeitsprung, jetzt muss ich dir noch was fragen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, du stehst auf einer Künstlerliste, habe ich geschrieben, und zwar Maestros von morgen.
Ja.
Was hat's denn damit auf sich? Das klingt ja richtig vielversprechend. Wie bist du denn zu dem Titel gekommen?
Ja, das ist ja ein Programm vom Deutschen Musikrat, das nennt sich Dirigentenforum. Das ist, da bin ich jetzt allerdings auch schon wieder raus, weil ich jetzt einfach da einige Jahre drin war.
Jetzt bist du kein Maestro von morgen, nee, jetzt bist du schon
Maestro. Auf keinen Fall, von gestern.
Okay.
Nee, also das war vom Deutschen Musikrat, das Dirigentenforum, ein ganz tolles Programm, wo einige ausgewählte Nachwuchsdirigenten eben in das Vergnügen oder zu der Ehre kommen, Meisterkurse bei großen Maestros zu wahrzunehmen. Eigentlich müsste es ja Maestri heißen, aber irgendwie hat sich dieses Maestros von morgen hat sich so schön eingeprägt. Mhm. Das haben die jetzt einfach so gelassen. Und ich war da einer von 10 Teilnehmern für ein paar Jahre und jetzt gibt's aber auch schon wieder andere, die in der Liste sind. Und man kriegt da einfach eine gewisse Förderung und wird gerne mal eingeladen. So.
Ja, das klingt einfach so toll.
Ja.
Ja, heute trägst du also den Titel mit dem besonderen Klamm Generalmusikdirektor des Philharmonischen Orchesters der Stadt Ulm. Wie man eine solche Stelle eigentlich bekommt, wie es ihm beim Antritt dieser neuen Stelle ergangen ist, wie er Ulm denn so findet und darüber reden wir in der nächsten Gesprächsrunde. Gerade haben wir über seine Anfänge gesprochen, das Studium in Weimar. Nach Weimar wechselt er als erster Kapellmeister und stellvertretender Generalmusikdirektor nach Chemnitz, übernahm dort in der Spielzeit 16-17 kommissarisch das Amt des GMD. Wow, das ging bei dir richtig flott. Hattest du damit gerechnet, dass es schon so bald losgeht oder ist das normal, dass man so schnell den Weg macht?
Naja, das ist schon schwierig zu beantworten, weil das natürlich jeden anders betrifft. Ich hatte damit jetzt nicht gerechnet, aber natürlich hofft man, dass man, wenn man eine Stelle am Theater antritt, dass man dann erstens gut zurechtkommt und zweitens, dass man die Arbeit auch zur Zufriedenheit aller bewältigen kann. Und ja, bei mir ging das wirklich relativ schnell alles. Ich hatte auch viel Glück, einfach immer dann, wie man sagt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das war irgendwie sehr straightforward. Ich habe also in Weimar erstmal als Pianist angefangen, dann relativ schnell zweiter Kapellmeister. Und dann ab 2013 erster Kapellmeister und jetzt hier in Ulm. Also ja. Das war wirklich eigentlich quasi Bam. Stufe für Stufe sozusagen.
Ja, yeah, genau, es ging richtig steil. Ich versuche es jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen. Das brauchen wir gar nicht so, aber ich versuche es mal. Seit 2018/19 bist du ständiger Gastdirigent an der Oper Leipzig. Zudem hast du das Gewandhausorchester in Ballettabenden mit Werken von Bach bis Stravinsky geleitet. Daneben gastiertest du in Chemnitz unter anderem bei Wagners Die Walküre und Siegfried, sowie bei dem Fliegenden Holländer in Regensburg. Puh. Ebenso hast du das Dirigat der Zauberflöte in Essen, Verdis Othello in Lübeck und Aubers Fra Diavolo in Erfurt inne gehabt. Daneben Orchester wie die Staatskapelle Dresden dirigiert, das MDR Symphonieorchester und das Konzerthausorchester Berlin. Mann, kürzlich dann das Debüt beim Orchestra Haydn de Bolzano und bei dem Essener Philharmonikern. Ich könnte jetzt noch mal weitermachen, ich habe noch mehr hier stehen, aber es ist echt dicke. Also du bist ja irgendwie so ein kleiner Shootingstar, ne? Und jetzt bist du bei uns gelandet, wunderbar. Wie war es denn so in Ulm anzukommen? Kanntest du die Stadt denn eigentlich schon, als du dich beworben hast? Oder hast du dich eigentlich beworben oder bist du gefragt worden? Das ist ja auch noch eine spannende Frage.
Ja, also ich muss sagen, ich hatte mit Ulm insofern schon eine Verbindung, weil ich hier einmal als Gastdirigent schon ein Symphoniekonzert leiten durfte. Und das war im Jahr 2015. Aha. Da hatte mich Timo Handschuh, mein Vorgänger, muss ich ja jetzt sagen, hatte mich netterweise also als Gastdirigenten geholt. Und da habe ich ein reguläres Symphoniekonzert mit dem Orchester machen dürfen. Und das hat mir damals schon großen Spaß gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass ich sehr gerne in Ulm war und dass mir irgendwie von den Musikern auch so eine große Offenheit und Freude zur Musik entgegenkam. Und das hatte ich irgendwie immer noch im Kopf und als dann die Stelle frei wurde und ausgeschrieben war, habe ich mich ganz regulär beworben, weil ich dachte, das könnte klappen.
Das hast du also entdeckt und hast gedacht, Mensch, Ulm war nett, schönes Haus, tolles absolut. Orchester. Es ist ja, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, es ist ja auch gar nicht so normal. Ich meine, Orchester wie die Philharmonie in Ulm hat ja jetzt nicht gleich jede Stadt um die Ecke. Weißt du zufällig, wie viel von städtischen Orchestern gibt es in Deutschland? Ich glaube, das sind jetzt nicht so viele, oder?
Ja, natürlich haben wir in Deutschland doch schon eine relativ große Anzahl im europäischen Vergleich, einfach auch, weil wir eine sehr, sehr lange und reiche Konzert- und Theatertradition hier haben. Also gerade jetzt, ich sag mal, die Gegend, die ich jetzt nun besonders gut kenne, ist natürlich dieses mitteldeutsche Dreieck, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen. Da war ja schon seit vielen Jahrhunderten einfach immer sehr viel da, aber auch Ulm hat eine Riesentradition und ich glaube, wir haben schon im europäischen Vergleich die größte Anzahl von Orchestern, auch wenn man leider sagen muss, dass jetzt in den letzten Jahrzehnten doch einiges auch mal dem Rotstift zum Opfer gefallen ist, ja.
Ulm hat sie noch und Ulm hat jetzt auch dich. Hast du denn schnell eine schöne Wohnung gefunden? Ist ja gar nicht so einfach in Ulm.
Das ist überhaupt nicht einfach. Ich habe schon eine Weile gesucht, aber ich bin jetzt zufrieden. Ich bin in der Nähe vom Theater und habe auch einen ganz schönen Blick und so. Und ich bin ganz, ganz viel im Büro einfach, auch abends dann noch nach den Proben. Und im Moment ist es noch nicht so, dass ich jetzt wirklich auf meinem Balkon die Füße hochlegen kann. So ist es wirklich nicht.
Du hast also einen Balkon. Du hast gesagt, du hast einen schönen Blick. Siehst du aufs Münster?
Ja,
oder?
Genau.
Ah ja, okay. Also dann wohnst du irgendwo am Berg wahrscheinlich.
Ja, nicht ganz. So aber es ist schon relativ fußläufig gut zu erreichen alles.
Das ist doch schön um die Ecke. Ne? Ja, derzeit siehst du ja nicht so viel. Ulm liegt ja meistens im Nebel. Konntest du eigentlich oder hast du Zeit gefunden, bisher trotzdem ein bisschen was von der Stadt zu entdecken?
Ja, ich mache das gerne, wenn ich mit Kollegen noch was zu besprechen habe oder so. Wenn wir nicht unbedingt am Schreibtisch sitzen müssen, sondern irgendwie was zusammen uns überlegen, kreativ arbeiten, dann gehe ich gerne auch einfach mit Gastsolisten oder Regisseuren oder so, gehe ich einfach eine Runde. Und über diese Runden entdecke ich einfach immer mehr von der Stadt. Okay. Also ich kann jetzt, glaube ich, behaupten, dass ich das Zentrum eigentlich schon mal so wirklich alles durchschritten habe. Natürlich das Münster, da geht man immer wieder rein. Das ist einfach toll. Auch im Fischerviertel bin ich sehr gerne. Und also ich entdecke jetzt sozusagen alle Ecken so für mich. Das macht großen Spaß, ja.
Ja, und dann gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass dieser elendige Virus uns in irgendeiner Form demnächst mal aus seinen Klauen lässt. Dann steht ja, glaube ich, ein toller Sommer nächstes Jahr zu entdecken vor, weil wir ja doch auch ein interessantes kulturelles und soziales Leben hier in Ulm bieten. Im Moment, wie gesagt, mal abgesehen vom Nebel. Gibt es etwas in Ulm, was Ulm anders macht als all die anderen Städte, in denen du zuvor gearbeitet und gelebt hast, wo du sagst, oh ja, das ist mir aufgefallen, das ist echt anders?
Naja, also so jetzt ganz konkret würde ich jetzt das an nichts festmachen wollen. Aber natürlich ist wie in jeder anderen Stadt, wo im Vergleich zu dem, wo man jetzt vielleicht gerade hergekommen ist, ist die Mentalität natürlich auch eine andere, also so ganz grundsätzlich. Und ich denke mal, auch unser Publikum hier in Ulm ist einfach ein anderes Publikum als das Publikum in Chemnitz zum Beispiel. Und darauf stelle ich mich ein. Und ich bin ja nun jetzt ganz sehr in der Verantwortung, die Planung mit zu übernehmen. Also ich sitze oft mit unserem Intendanten, Herrn Metzger, zusammen. Mhm. Und wir überlegen einfach, was für die nächsten Jahre sozusagen interessant wäre, was gut passen würde, was für unsere Sänger gut wäre. Und auch die philharmonischen Konzerte selbst, die fast alle im CCU stattfinden, die plane ich ja im Grunde alleine und überlege mir dann auch, was passt jetzt fürs Orchester gut, was passt so in mein Jahresthema gut rein oder welche Gastsolisten wären mal interessant für die Stadt. Und insofern bin ich da jetzt ganz tief drin, ehrlich gesagt.
Okay. Du bist also nach Ulm gekommen und vor dir ein großes Orchester. Zig verschiedene Künstlerpersönlichkeiten, jede mit ihrer eigenen Art. Ist ja nicht das erste Mal. Du hast ja schon öfters vor verschiedenen Orchestern gestanden. Wie näherst du dich einem neuen Orchester und seinen Menschen?
Ich glaube, da gibt es auch kein Patentrezept. Ich finde ganz wichtig als Dirigent, dass man irgendwie authentisch ist oder authentisch bleibt. Also ich finde es immer schwierig, wenn man sich sozusagen irgendwo von einem Orchester verstellen muss. Und ich glaube, das merken die Musiker einfach sofort. Ja, die sind ja alles geschulte Profis, Spezialisten an ihren Instrumenten. Und die haben einfach natürlich durch ihre Erfahrung einen ganz besonderen Blick auch auf den Job des Dirigenten, auf denjenigen, der dann gerade vor ihnen steht. Es gibt so ein bisschen den Witz, dass man sagt, die Orchester erkennen schon daran, wie der Dirigent ans Pult schreitet und die Partitur aufschlägt, ob das was wird oder nicht.
Okay.
So ganz so scharf würde ich es jetzt nicht sagen, aber es ist schon so, dass man schon auch gleich in den ersten 5 Minuten, glaube ich, einen Eindruck hinterlässt. Also ich versuche einfach immer wieder mit den Musikern, die vor mir sitzen, egal in welchem Orchester das jetzt ist, erstmal die Musik zu genießen und einfach wirklich frei los zu musizieren und dann über die Musik so den Kontakt aufzubauen. Und das funktioniert irgendwie ganz gut. Und ich habe eben jetzt hier auch ein Orchester, was sehr gerne musiziert. Und die waren ja jetzt nun in den letzten 1,5 Jahren eher nicht so aktiv. Leider konnten sie nicht so aktiv sein. Und wir haben jetzt wieder angegriffen, wenn ich das so sagen darf. Also wir haben so losgelegt wieder. Und da spüre ich jetzt also eine große Bereitschaft, eine große Freude und eine Erleichterung auch, dass wir jetzt wieder in unserem Haus spielen dürfen.
Ja, absolut. Ich glaube, das geht allen Leuten aus der Kultur so. Und wir freuen uns alle darauf, dass es wieder geht. Bei euch passiert ja tatsächlich. Ich habe mal eine andere Frage. Du musst sie mir nicht beantworten, aber sie ist mir so durch den Kopf gegangen, als ich mich vorbereitet hätte. Wie gehst du eigentlich damit um, wenn jemand komplett neben sich steht oder ständig auffällt aus dem Orchester? Wie geht man damit sowas um?
Was meinst du mit auffällt?
Ja, vielleicht sich häufig verspielt oder kontinuierlich extrem schlecht gelaunt ist, einfach neben sich steht, quasi den Verband stört, in Anführungszeichen.
Ja, da muss man, glaube ich, auch ein Fingerspitzengefühl haben. Also auf der einen Seite bringt es nichts, jetzt jemanden fertig zu machen. Natürlich, man könnte einfach mit der Faust aufs Pult hauen und da einfach mal
die gibt's aber bestimmt auch, diese Dirigenten.
Ja, gibt's auch und vor allem in der Vergangenheit gab's die eher öfter, ja, die sogenannten Pultlöwen, die Diktatoren am Pult. Nee, also erstmal so ein Typ bin ich, glaube ich, selber erstmal nicht, so schätze ich mich nicht ein. Und ich versuche immer, wie gesagt, schon auch durch dieses gemeinsame Musizieren, die Leute mitzunehmen, an Bord zu nehmen. Und wenn jemand mal einen schlechten Tag hat, erstens merke ich das natürlich, zweitens gucke ich dann, inwiefern es wirklich die Arbeit beeinträchtigt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der einfach schlechte Laune hat, aber trotzdem toll spielt, dann werde ich da natürlich überhaupt nicht drauf eingehen. Wenn jetzt aber jemand sich immer wieder Ausfälle leisten würde, müsste man einfach mal in einem privaten Vier-Augen-Gespräch darüber reden. Also was ich, glaube ich, nicht gut finde, ist, wenn Musiker oder Dirigent sich gegenseitig irgendwie vorführen.
Ganz, ganz schlechtes Ding, ja. Jetzt mal noch das Ganze nochmal in die andere Richtung gedreht. Wie geht man denn damit, wenn einem jemand besonders positiv auffällt oder vielleicht der Meinung bist, dass der oder die vielleicht sogar zu gut für seinen aktuellen Platz ist, oder gibt es sowas gar nicht?
Na, also natürlich gibt es Leute, die vielleicht woanders auch noch spielen könnten oder singen könnten, aber ich meine, in dem Moment freue ich mich natürlich einfach, dass ich die Ehre habe oder die Freude habe, mit denen dann Musik machen zu können. Und ich finde, wir bieten ja auch hier in Ulm wirklich ein sehr schönes Theaterambiente, tolle Stücke, tolle Möglichkeiten, sich zu entfalten. Also ich glaube, die Musiker und die Sänger, die bei uns arbeiten, sind alle im Moment ziemlich happy. Das darf ich, glaube ich, so sagen. Und wenn jemand besonders gut auf seinem Instrument ist, freue ich mich einfach. Aber ich werde den oder diejenige da natürlich nicht jetzt irgendwie besonders hervorheben oder übervorteilen. Das bringt nichts.
Hast du gut geantwortet. Ja, gerade wenn man einen Posten neu annimmt, kommt ja wohl einiges an Aufgaben auf einen zu. Wie war das denn jetzt bei dir? Ging wahrscheinlich schon alles los, bevor du eigentlich in Ulm gelebt hast, kann ich mir vorstellen.
Ja, so ist das. Also normalerweise muss man ja doch schon einiges vorplanen. Und wir hatten ein bisschen eine besondere Situation, dadurch, dass die Corona-Pandemie uns ganz viel an regulären Terminen rausgenommen hat, ist die Entscheidung, dass ich der neue GMD werden würde, wirklich auch erst im März gefallen. Okay. Und das ist extrem spät. Also im Normalfall würde man sagen, so ein Jahr vor Dienstantritt steht dann fest, wer es wird, und dann kann man so dieses Jahr benutzen, um dann zu planen, überlegen, die Leute alle kennenzulernen, die Abteilungen. Das musste ich jetzt im Schnelldurchgang machen, aber ich habe hier wirklich auch auf ganz viele ganz nette und hilfsbereite Leute bin ich da getroffen und ja, es hat einfach Spaß gemacht, das jetzt alles so zu planen. Und es hat irgendwie auch alles geklappt. Also ich habe jetzt in sehr kurzer Zeit damals dieses Orchesterprogramm aus dem Boden gestampft, muss man sagen. Die Opern waren natürlich eigentlich quasi schon alle festgelegt. Auch die Sänger waren bis auf wenige Ausnahmen alle schon besetzt. Aber trotzdem, also das war jetzt natürlich doch eine harte, schöne, aber harte Zeit. Also von Mitte März bis Juli ungefähr. Und da war ich auch schon sehr oft hier, einfach mit dem Zug hierher gekommen und hatte ganz viele Sitzungen vorbereitende Planungsbesprechungen.
Was war dein letzter Wohnort, bevor du hergekommen
bist? Chemnitz.
Chemnitz, okay. Ich habe mir nämlich tatsächlich auch überlegt, wenn so ein Wechsel stattfindet, obliegt dir ein guter Teil des Musikorchesterprogramms. Habe ich mir überlegt, musstest du jetzt mit der Auswahl deines Vorgängers leben, weil man plant ja nicht von so ganz kurz. Ich habe das schon mehrfach mitgekriegt im Theater. Da wird ja dann manchmal echt auch schon 2 Jahre vorausgedacht oder wenn es ganz schlimm ist auch sogar mal schon in ein drittes Jahr. Jetzt hast du gesagt, du hast da schon mitgearbeitet. Wie war das? Wie viel Prozent war da schon vorbereitet und wie viel musstest du übernehmen?
Ja, also wie gerade eben schon erwähnt, der Opernspielplan war eigentlich schon fertig und ich finde, das ist ein sehr kluger Plan, weil davon ausgegangen wurde, dass man eben noch nicht genau wissen konnte, ob die Corona-Pandemie uns dann schon, also jetzt in diesem Herbst, Winter schon verlassen hätte. Und wie wir sehen, ist es ja auch nicht der Fall. Und insofern bin ich sehr froh, wie das jetzt alles sozusagen sich gedacht wurde. Also wir fangen mit etwas kleiner besetzten Opern an und steigern uns dann wieder Richtung Frühjahr, Sommer. Also jetzt hatten wir unsere erste Premiere, Katja Kabanova. Das war mit nur in Anführungszeichen 3 Musikern, Klavier, Harmonium und Harfe, und das war ein ganz toller Abend, sehr intim, kammermusikalisch. Jetzt kommt als nächstes im Musiktheater die Addams Family mit Band und dann mit mir die erste große Opernpremiere, die ich mache, ist die Hochzeit des Figaro von Mozart. Hat natürlich auch ein kleineres Orchester, wenig Chor. Dann kommt Ariadne auf Naxos von Richard Strauss, auch ein etwas kleineres, aber sehr feines Orchester. Und dann kommen die etwas größer besetzten Stücke, die originaleren Stücke, Rigoletto von Giuseppe Verdi und Barbier von Sevilla von Gioachino Rossini. Naja, also da war eigentlich schon fast alles festgelegt. Auch schon natürlich die Tendenz, wer welche Rollen singt. Und das habe ich mir dann natürlich gerne auch alles erstmal zeigen lassen. Und dann war eben meine Aufgabe jetzt ganz schnell für das Orchester was aufzubauen. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin da auch relativ schnell, glaube ich, mit sowas. Ich bin jetzt auch schon in den Planungen eigentlich relativ weit. Das darf ich den Musikern nicht verraten, aber ich habe schon so einen Masterplan für die nächsten 5 Jahre.
Die Musiker können auch Radio hören. So ist
ja, ne? Das dachte ich mir.
Und das der ganze Ding gibt's hier, ist für immer da. Es gibt's als Download die nächsten 10 Jahre. Du kannst übrigens alle 84 vorangegangenen auch anhören. Nein, okay. Losgegangen ist es ja inzwischen schon, eigentlich schon, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine ganze Weile. Mit was hast du angefangen? Das war, glaube ich, der Nussknacker?
Also als allererstes habe ich hier ein Symphoniekonzert gemacht. Das war mein offizieller Einstand. Aha. Da sind wir auch im Theater gewesen. Da hatte ich als Hauptstück die 7. Symphonie von Beethoven und einen ganz tollen Solisten, den Bratschisten Nils Mönkemeyer, hatte ich dabei. Ich habe mich total gefreut, dass der genau zu diesem Wochenende noch Zeit hatte. Und da ist er gekommen und hat mit uns das Bratschenkonzert von William Walton gespielt. Es war wirklich ein ganz großes Erlebnis. So ein fantastischer Musiker. Ja, und dann hast du es gerade schon genannt. Dann kam jetzt die Vorbereitung und die Premiere vom Nussknacker von Peter Tschaikowski in der Zusammenarbeit mit unserem Ballettchef Rainer Feistel. Und das ist ein ganz toller Erfolg geworden. Da freue ich mich wirklich jedes Mal, wenn ich merke, wie toll das Publikum das annimmt. Der Saal ist quasi ausverkauft, nicht ganz, aber fast. Und das ist in diesen Zeiten wirklich bemerkenswert. Und ja, jetzt geht's halt wirklich in großen Schritten weiter, also mit dem Figaro und der Ariadne.
Also die Frage erübrigt sich, die ich mir jetzt hier notiert hatte, wie waren denn so die ersten Konzerte für dich? Wie ist es gelaufen? Wie hat sich's angefühlt? Ich glaube, es hat sich ziemlich gut angefühlt, oder?
Ja, ganz toll.
So wie du gerade davon, also ihr draußen seht ihn ja jetzt nicht, das ist klar, aber er hat ein Glänzen in den Augen, wenn er davon redet. Also von daher scheint's richtig gut zu flutschen. Ich glaube, alle sind gerade auch froh, dass sie endlich wieder spielen können. Ebenfalls auf dem Spielplan stehen ja auch regelmäßig philharmonische Konzerte. Steht da jetzt demnächst auch wieder an. Da sitzt du nicht im Graben, sondern... Ja, genau, das war es eigentlich, auf was ich raus... Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Kommt auch mal vor. Bei den philharmonischen Konzerten, da sitzt ihr ja nicht unten im Graben versteckt, sondern ihr sitzt ja, ihr seid ja mal der Star auf der Bühne. Ist das was, worauf man sich dann auch wirklich freut, dass man mal sagt, raus aus dem Graben, rauf auf die Bühne?
Naja, ich habe dir ja schon gesagt, dass ich Oper ganz toll finde. Insofern ist das für mich wirklich gar kein Problem, im Graben zu stehen. Ich stehe okay. Da sehr gerne. Das ist ein relativ kleiner, etwas kuscheliger Graben, aber ich habe schon gemerkt, dass ich da sehr gerne arbeite. Ich habe da irgendwie ein gutes Hörgefühl und ich habe irgendwie auch das Gefühl, wenn ich in diesem Graben hier in Ulm stehe, dass ich einfach einen sehr guten Kontakt aufbauen kann zu den Musikern. Es gibt einfach natürlich auch Orchestergräben, die sind viel, viel größer, viel breiter. Da hat man einfach ganz andere Entfernungen. Aber da habe ich mich bis jetzt sehr gut gefühlt. Und zu deiner Frage, natürlich ist es immer was Besonderes, wenn man dann im CCU dann auf der Bühne stehen darf. Da ist man nochmal anders im Fokus natürlich. Und ich habe so ein bisschen so den Bonus jetzt, dass ich sagen kann, das sind jetzt die Programme, das ist mein Konzept, das ist das, was ich mir überlegt habe. Und das kann ich unserem Publikum zeigen oder schenken. Wie auch immer, ja. Und das ist schon was, worauf ich mich sehr freue. Und das hat jetzt beim ersten Symphoniekonzert, also am Anfang vom Oktober, hat das super gut geklappt. Ist sehr gut angekommen.
Auch ein solches Konzert ist ja das alljährliche Neujahreskonzert. Eine sichere Bank und extrem hoch in der Publikumskunst, meistens tutti completi ausverkauft, steht ja demnächst wieder an, Jahreswechsel ist. Wird der Neue, sprich du, für Überraschungen sorgen?
Ja, ich denke schon. Also ich bin eigentlich immer für Überraschungen zu haben. Das mache ich auch in den Konzerten eigentlich immer so ein bisschen zu meinem Thema, dass ich immer was mitbringe, was das Publikum noch nicht kennt, was aber eine schöne Ausgrabung ist oder eine Uraufführung oder sagen wir mal etwas, was die Musiker nicht alle schon auswendig kennen. Mhm. Ja? Und so mache ich das jetzt auch bei den Neujahrskonzerten. Wir haben dieses Jahr ein bisschen was Besonderes vor, weil wir auch ein besonderes Jahr hinter uns haben. Steht dieses Jahr im Neujahrskonzert der Chor im Zentrum und wir werden also ein paar ganz tolle Stücke mit Chor aufführen, Opernchöre aus der großen klassischen Literatur, aber dann auch im zweiten Teil noch fetzigere Sachen bis hin zu großer Filmmusik. Also die Freunde von Star Wars, Jurassic Park und Herr der Ringe werden da auf jeden Fall ganz viel Freude haben in diesen Konzerten.
Okay, das war ja schon mal eine Ankündigung. Jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage. Für mich als Laien klingen ja Orchester irgendwie schon alle gleich. Bitte verzeih mir. Ein GMD hat da natürlich ein ganz anderes Ohr. Kannst du mir mal mit einfachen Worten erklären, wo du den Unterschied hörst zwischen dem einen oder dem anderen Orchester, beziehungsweise Gewissensfrage? Würdest du mit verbundenen Augen wissen, welchem Orchester du gerade zuhörst? Jetzt mal ganz ehrlich.
Naja, das ist ein bisschen schwierig, weil die CD-Aufnahmen, die du von den großen Orchestern heutzutage eben kriegst, sind einfach sowas von super speziell, Studioaufnahmen, sehr speziell gemacht und wunderbar abgemischt, dass einfach diese Orchester sowas von rund, voll, golden und gut klingen. Da wird es dann schon schwerer. Ich glaube, bei einer Live-Aufnahme wird es leichter.
Ich habe jetzt tatsächlich auch eher dran gedacht, du stehst jetzt vor dem Orchester, er spielt live. Und das gibt's natürlich nicht, die Situation. Du hast die Augen verbunden und musst jetzt sagen, das ist das oder jenes Orchester.
Ja, normalerweise weiß ich ja, in welcher Stadt ich mich gerade befinde.
Ja.
Aber
du weißt schon, was ich meine,
ich denke
oder?
Schon, ja, das, was du jetzt meinst, ist, glaube ich, auch, dass man eben als Dirigent ja spürt, wie die musikalischen Ideen, die ich gerade gestisch vermittle, wie die angenommen werden und wie ein Orchester reagiert. Also ich mache das mal jetzt gar nicht mal so sehr nur vom Klang aus, obwohl man auch da Unterschiede hören kann, ganz eindeutig. Aber eben auch, ich merke daran, wie ein Orchester an der Bewegung des Dirigenten klebt. Also ich meine das im Sinne von, wie schnell reagiert ein Orchester? Wie sehr spielt der Musiker in seiner Gruppe auf den Schlag des Dirigenten? Oder wie viel später entwickelt sich erst der Klang? Wie viel muss der Dirigent also vorausdirigieren, bis der Klang dann zu seiner Entfaltung kommt? Und da ist jedes Orchester wirklich ein bisschen anders. Und ich habe jetzt das große Glück gehabt, einfach schon viele verschiedene Orchester kennenzulernen, größere, kleinere. Und da gibt es schon deutliche Unterschiede, auf jeden Fall.
Okay. Ja, fortan und bis auf Weiteres ist jetzt das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm der Klangkörper, mit dem du zusammenarbeitest und den du gegebenenfalls auch etwas neu formen kannst. Wir haben die Gegenwart, die Vergangenheit beleuchtet. Wagen wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft? So, wir reden ja immer von Spielzeit zu Spielzeit, die läuft ja schon, die geht ja auch noch rein, aber mal so die Frage, was bereitet ihr denn so fürs Jahr 2022 vor?
Ja, das sind ja nun also zwei Spielzeiten, die das betrifft. Also erstmal der zweite Teil der jetzigen Spielzeit und dann der Neubeginn quasi nach der Sommerpause. Aber das wird ein schönes Jahr. Wir haben ein paar tolle Sachen vor. Also wenn ich jetzt Highlights rausgreifen müsste, dann wären es sicherlich einige der philharmonischen Konzerte. Da mache ich zum Beispiel im März ein ganz besonderes. Das gab es, glaube ich, so in Ulm auch noch nie. Ist vielleicht auch für unsere Zuhörer jetzt gerade eins der ganz interessanten Konzerte. Das wird nämlich so eine Art Crossover-Projekt. Am 2. und 3. März im CCU hier in Ulm, da lade ich die Klezmer-Band Kol Simcha aus der Schweiz ein. Das sind fünf Musiker, die ihre Klezmer-Klänge sehr, sehr fetzig interpretieren und dazu aber noch das große Symphonieorchester mit dabei haben. Okay. Und mit denen durfte ich schon mal in Chemnitz spielen. Das war wirklich großartig. Die haben die Halle zum Rocken gebracht und die kommen zum ersten Mal nach Ulm jetzt auf meine Einladung hin. Also das ist sicherlich was, worauf ich mich sehr freue. Und dann haben wir auch noch ein Jubiläumskonzert im Juni. Das kam jetzt noch dazu zu unserem normalen Plan, weil wir ja eigentlich in der Corona-Zeit das große Jubiläum des Orchesters hätten feiern sollen.
Hätten.
Nämlich, ja, 100 ja, Jahre.
Free FM wäre 25 geworden, ihr wärt 100 Jahre geworden.
Genau.
Ja, so
genau.
Sieht man, blöde Pandemie.
Ja, 100 Jahre philharmonisches Orchester, da war natürlich auch von meinem geschätzten Vorgänger Herrn Handschuh ganz viel geplant und das musste alles ausfallen. Und ich bin dann relativ früh in der Vorbereitungsphase ins Gespräch mit Herrn Metzger gekommen, habe gesagt, sollen wir da nicht noch was machen und wie sollen wir nicht noch was nachholen? Und meine Idee war eben dann ein ganz besonderes Konzert auf die Beine zu stellen. Und das ist jetzt auch so in der Planung und ich freue mich, dass das klappt. Wir werden am 14. Juni ein ganz, ganz besonderes Konzert feiern, eben philharmonisches Konzert, philharmonisches Orchester als Jubilar und da werden dann drei Dirigenten auftreten. Und zwar werden wir die GMDs, die letzten drei GMDs sozusagen vereinen. Da kommt dann James Alan Garris wieder, der war hier 17 Jahre GMD bis 2011. Dann kommt Timo Handschuh nochmal wieder und ich selbst werde auch noch beteiligt sein. Also wir haben dann diese drei GMDs, ich will es jetzt mal ganz also in Anführungszeichen sagen, sozusagen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. So dieser Bogen ist da so drin. Und wir werden uns das Konzert aufteilen und jeder macht entweder ein schönes Stück oder wir teilen uns vielleicht auch die Stücke auf. Jedenfalls wird es eine gute Show. Und ich denke, dass das für unser Ulmer Publikum echt ein ganz, ganz toller Abend wird.
Das im Theater dann auch?
Das ist im CCU auch.
Ach, auch im CCU,
ja.
Okay. Ja, und dann gibt's ja noch was. Wir hoffen ja alle, dass nächstes Jahr das Donaufest stattfinden wird und wir gehen fest davon aus, geplant wird, auf Teufel komm raus und da bist du auch ein bisschen mit oder nicht nur ein bisschen, da bist du auch mit von der Partie. Erzähl mal.
Ja, wir haben ein Konzert geplant, dann im Juli, das ist so relativ gegen Ende der Spielzeit. Ich glaube, es ist der 6. Juli. Ja, 6. Juli, da machen wir ein großes Festkonzert auch nochmal mit dem Orchester. Das ist dann allerdings im Theater. Und da werden die Preisträger der letzten Jahre des Wettbewerbs auftreten. Jeder mit natürlich mit einer begrenzten Anzahl von Minuten, aber jeder wird irgendwie ein Solostück mit Orchester spielen können. Und da werden wir also einfach eine wahnsinnig hohe Qualität von jungen, starken Solisten aufbieten können. Und der Abend gehört dann den irgendwie auch. Und dann wird auch verkündet, wer dieses Jahr dann den Preis bekommt. Also da bin ich mit Volkmar Klaus, dem Organisator dieser Seite, ganz toll im Kontakt und wir werden ein ganz schönes Programm dort auf die Beine stellen.
Bin ich überzeugt von. Volkmar Klaus hat ein gutes Händchen dafür und jetzt hat er wieder auch einen tollen neuen Partner. War ja schon immer wieder in der Vergangenheit eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Ich hatte es ja vorher auch schon angeschnitten bei der Kinderzimmer Production. Gibt es neben dem Donaufest noch andere Kooperationen, die so im Fokus sind deiner langfristigen Planung?
Naja, also ich habe mir schon vorgenommen, also auch mit unserem Orchester noch ein bisschen mehr in die Region auszustrahlen. Das ist vielleicht eine Sache, die man jetzt etwas mehr machen kann. Wir werden zum Beispiel dieses Jahr noch mit unserem Orchester nach Füssen fahren und dort im Festspielhaus Neuschwanstein konzertieren. Und ich würde eigentlich wahnsinnig gerne mit uns als musikalischen Botschafter der Stadt Ulm etwas mehr in die umliegenden Städte rausgehen und dann einfach mal Konzerte anbieten für das Publikum dort auch. Und vielleicht können wir dann auch Leute neugierig machen, dann mal zu uns nach Ulm zu kommen. Aber also da sind irgendwie, denke ich, auch schon Kooperationen in der Pipeline und in der Stadt selbst. Ich meine, klar, wir haben immer diese sehr schöne Zusammenarbeit mit dem Münster. Also da ist ja die Münsterkantorei und es gibt das Schwörkonzert jedes Jahr. Und da wird dieses Jahr da auch eine Kooperation stattfinden mit Ballett und Orchester. Die Messa di Gloria von Puccini wird dort aufgeführt und vertanzt im Münster. Ich glaube, das wird relativ spektakulär.
Klingt gut, ja. Ja, und dann ganz, ganz, ganz weit weg ist ja dann tatsächlich auch die Wilhelmsburg wieder. Die hast du ja bisher nur vom Hörensagen wahrscheinlich kennt, oder warst du mal oben?
Ich war in der Premiere von Dracula. Ja, ah, da bin ich extra gekommen. Ich wollte mir das unbedingt angucken und es war wirklich eine verdammt gute Show. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach so diese ganz große Fanbase hat. Also, dass da wirklich viele gerne kommen, um diese tollen Musicals, die dort auf der Burg stattfinden, in diesem wirklich besonderen Ambiente sehen zu können. Und ich denke, da werden wir auch in 2 Jahren wieder was Tolles auf die Beine stellen.
Ich bin heute schon gespannt, was ich uns auch dann erwartet. Felix, wir sind am Ende. Also ich meine mit der
Zeitlich.
Ansonsten sind wir natürlich, du ja eher am Anfang und ich zumindest mittendrin. Das war's dann auch schon wieder mit der Theaterplattform. Bei uns zu Gast im Studio war der neue, in Anführungszeichen, Generalmusikdirektor Felix Bender. Felix, vielen Dank und dir weiterhin toi toi toi. Schön, dass du da warst. War bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir hier gesprochen haben.
Ja, vielen Dank für die nette Einladung und für das schöne Gespräch.
Ja, wir sehen uns bestimmt mal wieder hier im Studio. Mein Name ist Rainer Markus Walter. Am Mikrofon für FreeFM war ich heute und schon 84 Mal davor. Immer wenn wir unseren Blick ins Theater Ulm werfen. Ich wünsche noch einen großartigen Tag und ich verbleibe mit den besten Wünschen. Beste Grüße aus der Büchse und bleibt gesund.